ARD.
Hey, Legion, House of Scam ist eine Koproduktion von der ARD und Andan.
Andan.
Das hier ist die 5. Episode. Falls ihr die ersten 4 noch nicht gehört habt, am besten, ihr fangt da an. Und jetzt geht's los. Lange bevor es Computer gab, da gab es den ersten Schachroboter, gebaut von einem ungarischen Mechaniker im 18. Jahrhundert. Der Roboter saß mit einer Wasserpfeife im Mund vor dem Schachbrett und spielte gegen viele bekannte Schachspieler der damaligen Zeit. Und oft gewann er auch. Aber das Ganze war ein Trick. Der Roboter war gar keiner. In Wahrheit saß ein Mensch unten in der Maschine, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand des Roboters lenkte. Während die geschlagenen Schachspieler also dachten, sie wären von einer Maschine besiegt worden, war es doch einfach nur ein Mensch. Das ist beim Online-Scamming nicht viel anders. ScammerInnen arbeiten mit Handbüchern, in denen sehr genau steht, wie so ein Scam erfolgreich durchzuführen ist. Das ist so sehr professionalisiert und durchgetaktet, dass ScammerInnen ihre Opfer gar nicht Opfer nennen, sondern Kunden. Konzentrieren Sie sich auf die Wetterbedingungen dort, wo der Kunde täglich unterwegs ist. Oder auf die Wetterbedingungen an dem Ort, an dem der Kunde auf Geschäftsreise ist. Kümmern Sie sich um den Kunden und geben Sie ihm das Gefühl, eine herzliche, fürsorgliche, weiße, reiche und schöne Person zu sein. Seien Sie selbstbewusst und lassen Sie sich nicht vom Kunden an der Nase herumführen. Hören Sie nicht auf den Kunden. Zunächst einmal ist Lob der beste Weg, unseren Kunden näher zu kommen. Nur durch tägliches Chatten mit Kunden können Sie die Kunden wirklich beherrschen. Wichtig ist, mit dem Herzen zu sprechen. Die Realität ist nicht mehr die Realität. Es ist eine virtuelle Welt. Sie sind der Regisseur und der Protagonist.
Sechs Uhr, sieben Uhr, acht Uhr, neun Uhr. Was macht er um 7 Uhr? Okay, um 7 Uhr macht er... Was macht er hier? Ah, er ist immer noch am Detoxen. Ah ja, da macht er Sport. Aerobics.
Scammer sind eigentlich Rollenspieler. Und die Rollen, die sie ihren Opfern vorspielen, haben natürlich einen Alltag. 6 Uhr entgiften, um 7 Uhr Sport, irgendwann gibt's Frühstück.
Das ist tatsächlich der Tagesablauf, den sich der Scammer einprägen soll.
Die Frau, die uns hier diese Handbücher am Laptop zeigt, heißt Muriel Frank. Unsere Reporterin Silke Grunwald trifft sie an der Universität Luxemburg. Dort arbeitet Muriel Frank am Zentrum für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen. Fast schon poetisch. Zusammen mit ihren Kolleginnen Paul Hölzmer und Aisha Nur Asiali hat Frank Material von ScammerInnen gesammelt und ausgewertet.
Es gibt hunderte von Dateien, die letztendlich diese Anleitung zum Betrug abbilden. Und es waren nicht nur Textdokumente, sondern auch PowerPoint-Präsentationen oder Excel-Dateien mit genauen Abläufen, Tagesabläufen. Was sollst du wem erzählen und wann? Also es ist wirklich ein absolut systematisches Vorgehen.
Genau diese Planung macht Pick-Butchering-Scams besonders. Eine präzise Choreografie, Satz für Satz, Schritt für Schritt, in 3 Phasen. Die erste Phase.
Die erste Phase nennt sich Pick-Hunting. Und in dieser Phase versucht der Scammer, sein zukünftiges Opfer zu profilen. Das heißt, herauszufinden, wer könnte ein potenziell guter Kandidat sein, den ich am Ende ausnehmen kann.
ScammerInnen suchen potenzielle Opfer auf Social-Media-Plattformen, in Dating- oder Messenger-Apps und schreiben Nachrichten. An Profile, die irgendwie nach Geld aussehen. Viele Urlaubsbilder, großes Auto, schönes Haus, sowas. Ist ein Opfer gefunden und der Kontakt hergestellt, folgt Phase 2.
Pick-Raising. Also da geht es tatsächlich darum, diese emotionale Nähe herzustellen und eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen zwischen dem Opfer und dem Täter. Und da werden dann viele psychologische Strategien angewendet, um das zu erreichen.
Es geht nicht um plumpes Überreden, sondern darum, eine echte Bindung zu schaffen.
Es ist tatsächlich diese emotionale Nähe, die du schaffst, das Vertrauensverhältnis, das du hast, auf dem du aufbaust.
Ist Nähe einmal hergestellt, folgt Phase 3.
Die letzte Phase oder die wichtigste Phase ist letztendlich das Pack-Killing, wo es dann darum geht, denjenigen tatsächlich finanziell auszunehmen. Und zwar wird Ihnen dann in der Regel zunächst werden Ihnen gefälschte Investitionspläne vorgestellt. Sie sollen kleinere oder dann immer größere Beträge in Kryptowährungen investieren. Meistens sind die Plattformen gefälscht. Das heißt, du investierst dein Geld, kannst es aber am Ende nicht mehr zurückholen.
Diese Anleitungen für Pick-Butchering-Scams, die stehen offen im Internet. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. An einem Ort nämlich, der sowas ist wie die digitale Infrastruktur der gesamten Scam-Industrie. Ein Ort, an dem sich deutlich zeigt, dass
es organisiertes Verbrechen ist. Wir sehen, wie verstrickt es ist und wie viele verschiedene Parteien involviert sind.
Dieser Ort ist eine Plattform, die wir schon aus Recherchen in der Verschwörungsszene kennen. Eine Plattform, die häufig von Menschen genutzt wird, die von Instagram, Facebook, vielleicht sogar X geschmissen worden sind. Telegram. Ich bin Keschrau Beros von der ARD und anderen. Legion. House of Scam. Episode 5. Einladung zum Tee. Telegram war ursprünglich nur ein Messenger-Dienst, wie WhatsApp oder iMessage. Irgendwann kommen immer mehr Features dazu, Gruppen zum Beispiel. Und vor allem Channels, also Kanäle. Kanäle, die jede und jeder abonnieren kann. Eine einzige Nachricht kann dort auf einen Schlag dann Hunderttausende erreichen. Bei Telegram wird so ziemlich alles geduldet. Von Corona-Leugnung über Holocaust-Verharmlosung hin zur Planung rechtsterroristischer Anschläge. Deswegen wurde der Gründer Pavel Durov eine Zeit lang in Frankreich von den Behörden festgehalten. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Scam-Industrie jedenfalls, momentan könnte sie ohne Telegram wohl nicht so gut funktionieren. Denn bei einem ausgeklügelten Scam gibt es ganz praktische Probleme. Ein Scammer kann zwar behaupten, ein attraktives Model zu sein, das ganz Europa bereist. Aber noch besser funktioniert das Ganze, wenn er oder sie tatsächlich Fotos aus Paris oder London schickt. Die gibt es auf Telegram. Muriel Frank von der Universität Luxemburg wieder.
Und es gibt ganze Channels, die tatsächlich nichts anderes machen, als Fotomaterial teilen. Über Reisen, über Essen, über Menschen.
Alltagsmomente für den Betrug.
Telegram ist einfach der Facilitator, derjenige, der dir es leicht macht.
Telegram ist sowas wie das digitale Nervensystem der Scam-Industrie.
Und inzwischen haben wir also ein riesiges Netzwerk von diesen Channels. Insgesamt 11.000, die untereinander teilweise ähnliche Materialien teilen.
Die meisten dieser Kanäle sind öffentlich. Man kann sie einfach über ihren Namen oder einen Link aufrufen.
Soweit ich mich erinnere, sind das fast 2 Millionen Nutzer, die darauf Zugriff haben, auf diese Dokumente. Und ja, es ist schier unmöglich, eigentlich dem Ganzen noch Herr zu werden.
Muriel Frank und Kolleginnen haben uns eine Tabelle mit einigen Telegram-Channels zur Verfügung gestellt. In einem von ihnen finden wir Bilder asiatischer Frauen, in einem anderen Nacktfotos und Videos. Der Download funktioniert unkompliziert und kostet nichts. Aber auf anderen Channels ist das Material kostenpflichtig. Kaufen kann man hier sogenannte Character Sets. Ein solches Character Set besteht oft aus tausenden Fotos und hunderten Videos einer einzigen Person, die ScammerInnen dann beliebig nutzen können. Es gibt zum Beispiel das Character Set einer koreanischen Frau zu erwerben. Sie ist so Ende 30, schlank, hat lange rotbraune Haare. Oft sind diese Fotos einfach aus dem Netz geklaut, von Social Media. Im Paket sind Fotos von ihr mit ihrem Sohn und einer riesigen Geburtstagstorte, eines mit ihrem Golden Retriever oder ein anderes mit ihren 2 Freundinnen. Fotos also mitten aus dem Leben. Mit der Bestellnummer XH172 können ScammerInnen hier das Set mit 3227 Fotos und 516 Videos für so gerade mal $5 erwerben. Auch von diesen Kanälen mit den Bezahlangeboten gibt es unzählige. Muriel Frank und ihre Kolleginnen sind aber auch auf etwas ungewöhnlichere Dienstleistungen gestoßen, die maßgeschneidert sind für die Bedürfnisse eines Scammers.
Das Opfer möchte dir Geschenke zukommen lassen und es muss natürlich möglich sein, tatsächlich dir das Geschenk zukommen zu lassen, obwohl du am anderen Ende der Welt sitzt. So, und dann gibt es legitime Adressen, wo das hingeschickt wird. Dann gibt es quasi den Fotoservice, der ein Foto macht von dem Geschenk und du kannst es dann deinem Opfer wieder zurückspielen.
Es muss also Dienstleister geben, die überall auf der Welt Adressen unterhalten, zu denen Betrugsopfer Geschenke schicken können.
Du kannst sagen, oh, vielen Dank für deinen Fresskorb, ich habe ihn erhalten, oder vielen Dank für deine Rosen.
In den vergangenen Jahren hat sich auf Telegram der wohl größte Online-Schwarzmarkt der Welt gebildet. Mit Milliardenumsätzen. Nicht zuletzt wegen des Booms der Scam-Industrie. Denn im Grunde genommen sind die Scams ein eigener Wirtschaftszweig. Und der besteht nicht nur aus der Abwicklung der Scams selbst, sondern aus allem, was benötigt wird, um die Scams durchzuziehen. Ob nun Fotos für Fake-Profile, Fake-Accounts für Social Media oder Fake-Kryptobörsen, über die die Scams am Ende laufen. Dazu gehört auch der Arbeitsmarkt. Channels also, auf denen der Kontakt hergestellt wird zwischen Menschenhändlern und jenen, die die Menschen kaufen. Diese Menschen landen dann in den Scam-Fabriken, in den Philippinen, in Kambodscha oder Laos oder in Spekoko in Myanmar, an der Grenze zu Mesot, dort, wo wir in unserer zweiten Episode gewesen sind. Die Frage, die sich nun stellt mit Blick auf diese regelrechte Industrie ist, wer sind die wirklich wichtigen Köpfe dahinter? Wer sind die Profiteure? Ganz oben. Im August 2023, da erscheint in China ein Film in den Kinos. No More Bets. Schluss mit den Wetten. Der Film ist hochwertig produziert. Ein Action-Thriller und ein Kassenschlager in China. Im Film werden ein chinesischer Softwareentwickler und ein Model ins Ausland gelockt, mit attraktiven Jobangeboten. Die beiden landen in einer Scam-Fabrik, wo sie unter Folter gezwungen werden zu scammen. Elektroschocks, Schläge, Mord, das alles ist recht nah an der Realität. Nur halt mit actiongeladener Musik. Die Bosse im Film sind keine Geschäftsmänner in Anzügen. Sie tragen speckige Tanktops und Iros oder legere Kurzarmhemden. Shady Typen also, die Geldscheine im Büro stapeln. Wahrscheinlich, weil es irgendwie cool aussieht. Diese Bosse, die gibt es wirklich. Sie halten das ganze System am Laufen. Tausende von ihnen. Sie führen kleine Unternehmen in den Scam-Fabriken, in denen 50 ScammerInnen arbeiten müssten oder 100. Es sind die Leute, von denen wir in unseren Gesprächen mit Überlebenden aus den Compounds immer wieder gehört haben, die Chinese Bosses. Über diese Leute ist so gut wie nichts bekannt. Offiziell rechnet die chinesische Regierung allein für die Region rund um Mesot mit 36 kriminellen Syndikaten, die in den Compounds tätig sind. 36? Das ist ja schon eine ziemlich konkrete Zahl. Also muss doch irgendwer eine Vorstellung davon haben, wer genau dahinter stecken soll. Aber egal, wen wir fragen, die Antwort lautet immer, keine Ahnung. Also begeben wir uns auf Spurensuche. Da, wo Chinas Kampf gegen die Online-Scams vor ein paar Jahren begonnen hat. Macau ist die größte Glücksspielstadt der Welt. Größer als Las Vegas. Chinesinnen lieben Macau. Gut 70% der BesucherInnen kommen aus China. Das dürfte daran liegen, dass Glücksspiel in China verboten ist. In Macau ist es erlaubt. Macau ist ein ziemlich seltsamer Ort. Früher mal portugiesische Kolonie, heute eine Sonderverwaltungszone Chinas. So wie Hongkong auch. Das heißt, es gehört zu China, hat aber eigene Gesetze. Seit Jahrzehnten ist Glücksspiel die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Dementsprechend will kaum jemand mit uns sprechen. Schon gar nicht ins Mikrofon. Zu riskant, zu kompliziert, zu heikel. Bis schließlich jemand zu uns sagt, sprecht mit Ben Lee.
Hello?
Hi Ben, this is Silke calling. I'm looking for the cafe standing in a parking lot.
Ben Lee ist Glücksspielexperte, ein Brancheninsider. Aber die Branche, die er in- und auswendig kennt, sie ist so verschwiegen wie eine Schweizer Bank. Zumindest, wenn es um die Gegenwart geht. Und das ist auch die einzige Bedingung, unter der Lee mit uns spricht. Dass es um Vergangenes gehen soll.
Can you see the fireworks factory?
Er lotst Silke zu einem Café in einer alten Feuerwerksfabrik. Wo früher Böller gerollt und Zündschnüre geklebt wurden, gibt es heute Cappuccino und Tee. Es ist ein passender Ort für dieses Treffen. Denn lange ist die Herstellung von Feuerwerkskörpern ein wichtiger Wirtschaftszweig in Macau. Inzwischen hat Glücksspiel dem Feuerwerk längst den Rang abgelaufen. Lee lebt in Macau und ist Experte für Casinos.
We are probably one of the most well-known gaming research companies in Asia.
Die Branche hat sich in den letzten Jahren verändert. Aber lange generierten die Casinos vor allem in Separés für VIPs ihre Gewinne. Ganz einfach, weil die VIPs ihr VIP-Geld mitbrachten. Deshalb gibt es sowas wie Reisebüros, die zahlungskräftige Kundschaft gegen Provision nach Macau bringen. Man nennt sie Junkets.
The two functions that junkets perform were critical to Macau growing to what it is now, the largest gaming center in the world.
Junkets organisieren Anreise, Hotel, Abendunterhaltung für zahlungskräftige Kundinnen. Was sie aber auch machen, Kredite vermitteln, Schulden eintreiben. Und wenn nötig, sorgen sie dafür, dass schmutziges Geld sauber wird. Zum Beispiel Geld, das gemacht wurde in den Scamfabriken Südostasiens. Der größte aller Junket-Betreiber in Macau hieß lange Sun City. Sun City war riesig.
Sun City's operation was so big, they had VIP rooms all around the world.
Mit VIP-Räumen überall auf der Welt.
Australian VIP rooms, Singapore VIP rooms.
In Australien und Singapur, in Manila und in Südkorea. Auch
and they could bring their players to Las Vegas as well.
In Las Vegas. Der Mann hinter Sun City heißt Alvin Chow. Chow ist ein attraktiver Typ. Teure Autos, teure Anzüge, teure Uhren, Champagner. Einer unserer Gesprächspartner nennt ihn flamboyant. Ein Wort so extravagant wie Alvin Chow. Seine Wurzeln soll Alvin Chow in der Unterwelt Macaus haben. Er pflegte Kontakte zu den Triaden in Macau, den 14K, so nennen sie sich. In den 90er Jahren liefern sich die 14K in Macau einen heftigen Kampf mit rivalisierenden Banden. Es geht unter anderem um die Kontrolle des Junket-Geschäfts. In dieser Zeit werden Spielschulden mit dem Leben bezahlt, Autobomben explodieren, Polizisten kassieren Schweigegeld. Der Kopf der 14K ist damals Wan Kuk Khoi, Straßenname Broken Tooth, gebrochener Zahn. Alvin Chow, heißt es, sei ihm wie ein Ziehsohn gewesen. Und als Broken Tooth 1999 für lange Zeit ins Gefängnis wandert, so erzählt man es sich, da übernimmt Alvin Chow nach und nach das Junket-Geschäft. Und sein Geschäft ist simpel.
Anywhere the mainland Chinese want to gamble, Sun City will facilitate all that.
Wo immer Chinesen dann zocken wollen, Sun City bringt sie hin. Und da benutzt sie Junkets, um Geld aus China zu schaffen. Viel Geld.
They operate what we call parallel pools of capital.
Er findet ein System paralleler Geldtöpfe. Verteilt rund um die Welt, um Geld illegal aus China herauszuschaffen. Chinesische Kundinnen zahlen in China Geld in einen lokalen Geldtopf ein. Dazu gehen sie zum Beispiel mit Bargeld in einen kleinen Laden, der mit Alvin Chow kooperiert.
And then when you come out to Macau or wherever, you can withdraw your money from Macau or Manila or Australia using a loyalty card.
Und wenn sie später nach Macau kommen oder nach Manila oder Australien oder sonst wo, können sie es dort aus einem anderen Geldtopf, also einem anderen Laden, wieder abheben. Diskret, kaum sichtbar für Behörden. Wenn man früher Geld über Grenzen transportieren wollte, musste man das Geld in LKWs verstecken. Das war riskant und aufwendig. Mit dem System von Alvin Chow ist das nicht mehr nötig, denn physisch bleibt das Geld dort, wo es ist. Die Geldscheine bewegen sich nicht. Die Kundinnen bekommen im Ausland das Geld, das dort in den lokalen Topf von anderen Leuten eingezahlt worden ist. Sun City ist also auf einzahlende Kundinnen überall auf der Welt angewiesen, die die lokalen Töpfe füllen. Oft sind diese Kundinnen Kartelle, die Mafia, organisiertes Verbrechen. Leute halt, die große Summen bewegen wollen. Und zwar möglichst unauffällig. 12.000 HelferInnen, sie werden als Agentin bezeichnet, sollen Alvin Chow und Sun City gehabt haben. Und 80.000 Kundinnen. Sun City bietet auch Online-Glücksspiele an, in Apps oder auf Websites.
It was humongous. So apart from a large casino, couple hundred table casino, they had apartments on one side to house the online operators. They had the online center, the office buildings on the other side, where the staff would go to work.
Sun City unterhält riesige Gebäudekomplexe in Macau. Dort betreibt die Firma ihre Online-Angebote. Auf der einen Seite des Gebäudes sind die Büros, auf der anderen die Apartments. Die Angestellten leben und arbeiten hier, alles in einem. Mit diesem Angebot aus analogen und digitalen Casinos bewegt Alvin Chow riesige Summen. Und er kann schmutziges Geld sauber waschen. Mit Chows Junket-System transferieren die Kunden ihr Geld de facto zu Casinos. Digital oder analog. Die Sun City Casinos fragen nicht nach, woher das Geld kommt. Und ist das Geld einmal in einem der Casinos, kann es benutzt werden, um zu spielen. Und die Gewinne, die können ganz normal und legal als Gewinne deklariert werden. Zwischen 2013 und 2021 werden so mehr als 100 Milliarden US-Dollar von Sun City bewegt und gewaschen.
It was rumored that he was very well connected politically, both in Beijing.
Alvin Chow hat mächtige Freunde, auch in Peking.
There are names, but I won't name them here.
Lange geht das gut. Aber irgendwann, naja, so gehört es sich für eine wendungsreiche Geschichte, irgendwann ändert sich das. Es beginnt 2020.
Shall we start?
Sure.
What's your name?
Are we recording already?
Yeah.
Oh, okay. Fair enough.
It's on, as always.
Okay.
Das ist...
My name is Philipp Jerusch.
Philipp Jerusch forscht an der Universität Basel.
On Chinese influence mainly in Europe.
Zur chinesischen Einflussnahme in Europa.
Specifically looking at intelligence operations.
Yeah.
Insbesondere zu Geheimdienstoperationen. Jerusch spricht und liest Mandarin. In China war er zuletzt vor 11 Jahren.
I think I can just say security risks.
Zu riskant.
I don't really feel comfortable going somewhere where I might be invited, as they say, for tea.
Er will vermeiden, auf einen Tee eingeladen zu werden. Zum Tee eingeladen werden, in China bedeutet das verhört werden. Philipp Jerusch kennt Leute, die genau das erlebt haben. Für uns ist Philipp Jerusch ein Glücksfall. Nicht nur, dass er sich extrem gut mit organisiertem Verbrechen in China auskennt, er versteht eben auch die Sprache. Jerusch liest für uns Gerichtsurteile aus China und recherchiert auf Webseiten chinesischer Behörden. Denn die Inhalte der englischen Websites der Behörden unterscheiden sich oft von denen in Mandarin. 2020 also. Die Welt ist gelähmt vom Coronavirus. Insbesondere China erlässt damals harsche Regeln, verhängt über Wochen Ausgangssperren über ganze Millionenstädte. Dass Glücksspiel in China verboten ist, haben wir schon gehört. Aber was machen Leute, wenn sie wochenlang zu Hause eingesperrt sind? Sie gehen ins Internet. Illegales Online-Glücksspiel wird zu einer Plage in China. Und nicht nur das Glücksspiel an sich boomt, sondern auch der Betrug. Die ohnehin illegalen Glücksspielanbieter betrügen viele ihrer Kundinnen. Heißt, viele Chinesinnen verlieren sehr viel Geld. Also macht Chinas Staatschef Xi Jinping das Thema 2020 zur Chefsache.
This became basically a personal issue for Xi Jinping.
Und zwar nicht nur als bloße politische Rhetorik. Denn wenn Xi Jinping etwas zur Chefsache macht, dann müssen Taten folgen. Die chinesische Regierung geht landesweit gegen Kriminalität vor, gegen Glücksspiel, gegen Geldwäsche und gegen Betrug. Das betrifft auch Alvin Chow in Macau. Es gibt Gerüchte, dass auch seine Firma Sun City unter Verdacht steht. Im Juli 2020 veröffentlicht er ein YouTube-Video. Man sieht, wie er in einem ziemlich dunklen Büro sitzt, hellblaues Hemd, Haare akkurat zur Seite gegelt. Über seinem linken Auge hat er eine Narbe. Es gäbe Gerüchte, sagt Chao, dass die Regierung Sun City im Visier habe. Dass Sun City angeblich in illegale Geldtransfers verwickelt sei. Dass Sun City wegen der Corona-Pandemie Geldprobleme haben solle. Natürlich, sagt er, stimme all das nicht. Das Video endet mit der eingeblendeten Botschaft, Sun City verurteilt und bestätigte Gerüchte. Knapp ein Jahr später, im Mai 2021, verkünden chinesische Behörden auf einer Pressekonferenz in Sichuan, dass über 5000 Sportwettenagenten festgenommen wurden. Die Polizei nennt die Operation Ablehnung grenzüberschreitenden Glücksspiels.
Then it sort of got expanded into cross-border illegal gambling and also sort of incorporated these scams in the same campaign in the end.
Aus einer ursprünglich nationalen Offensive wird schnell eine grenzübergreifende Operation. Mehr als 100.000 Menschen werden festgenommen. Kleine Fische und große Fische. Solche mit den besten Verbindungen in die Politik.
So one would be Alvin Chow's own high profile. So he started to become sort of the face of the Macau gambling scene.
Es trifft auch das Gesicht der Glücksspielindustrie in Südostasien. Alvin Chow,
who used to be one of the most powerful men in Macau, has been jailed for 18 years for operating.
Im November 2021 wird er verhaftet. Denn anders als er in dem Video von eben behauptet, hatten die Behörden ihn sehr wohl im Visier. Das ist auch das Ende von Sun City. Alvin Chow fällt der gleichen Verhaftungswelle zum Opfer wie tausend andere. Mit Chows Verhaftung sendet China eine starke Botschaft.
It was interpreted as a crackdown, not on Alvin Chow, but on the whole system.
Es geht hier nicht nur um Alvin Chow. Es geht hier um das illegale Glücksspiel als Ganzes. Niemand soll sich sicher fühlen. Und die Botschaft, sie kommt an. Die illegalen Glücksspielanbieter und Geldwäscher, die nicht den Razzien zum Opfer fallen, sie verlassen China und Macau. Sie gehen nach Kambodscha und Laos, später auch in die Philippinen oder nach Myanmar. Hier sind sie ein bisschen sicherer vor Xi Jinpings langem Arm. Aber es passiert noch etwas. Sie erweitern ihr Geschäftsfeld. Nachdem illegales Glücksspiel in den Fokus der chinesischen Behörden rückt, setzen die Kriminellen verstärkt auf Betrug. Oder anders gesagt, auf Scams. Teilweise hatten sie ihre Kundinnen eh schon betrogen in ihren illegalen Online-Casinos. Aber jetzt wird aus dem Betrug ein eigener Geschäftszweig. Und aus den Büros, aus denen sie früher nur illegales Glücksspiel angeboten haben, werden Scam-Fabriken. Solche, die wir an der Grenze zu Myanmar auch gesehen haben. Von hier aus betrügen sie fortan Menschen auf der ganzen Welt, vor allem mit Scams. Aber das illegale Glücksspiel läuft trotzdem weiter. Denn diese Dinge kann man eigentlich gar nicht voneinander trennen. Glücksspiel, Geldwäsche und Scams. Zurück in den Philippinen. Im Osten Manilas liegt Camp Crame, der Campus der philippinischen Polizei. Das Gelände ist so groß, dass Silke am Eingang mit einem grasgrünen Tuk-Tuk abgeholt wird. Es ist Februar 2025 und sie hat eine Verabredung.
Would you be so kind to tell me your full name once more and your position?
Mit Polizeioberstleutnant Joel Quintero. Joel Quintero ist Chef der Einheit gegen organisierte Kriminalität. Er sitzt in einem kargen Büro, direkt daneben ein Schlafzimmer mit Einzelbett, Bad und Dusche. Eine Flasche Wodka Smirnoff steht griffbereit. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Silke will mit Quintero über illegales Glücksspiel sprechen.
Yeah, I wanted to meet you, to talk to you about gambling with regards to a company called Yabo, later renamed to Kaijun or Kaiyun. Somehow tied to a company called BOE or Tianzhu Technology Incorporation.
Es geht um Firmen, deren Geld nach Europa fließen soll.
What can you tell us?
Diese Firmen betreiben illegale Glücksspielseiten im Internet. Meistens geht es um Sportwetten. Die Namen dieser Sportwettenanbieter sind auch in Europa bekannt, trotz ihrer chinesischen Namen. Denn sie stehen gedruckt auf Trikots großer Fußballclubs. In England, aber auch in Deutschland. Quintero sagt, all das sagt ihm nichts. Mit Sportwetten kennt er sich angeblich nicht aus. Aber als guter Chef hat er natürlich Angestellte, die ihn gebrieft haben.
I get this from my staff.
Oder, naja, sie haben ihm zumindest was ausgedruckt.
Yeah, did they prepare this for you?
Joel Quintero reicht Silke drei zusammengetackerte DIN-A4-Seiten. Drei Namen sind mit Textmarker markiert. Alvin Chow, außerdem die Namen zweier Wettanbieter mit Verbindungen nach Europa.
May I have a look at the document, though?
This one?
Yeah.
Silke blättert.
Could I take that with me?
Yes.
Aber sie kennt den Text bereits. Und dessen Autor.
Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Munich.
In der nächsten Episode von Legion. Eine Episode, die vielleicht ein bisschen überraschend kommt. Über die schönste Nebensache der Welt, wie man so sagt.
The biggest names in European football.
Über Fußball. Und über die Frage, was für Logos tragen die Stars da eigentlich so auf ihrer Brust?
These were the same people whose companies were displayed on football shirts.
Nur eines vorweg, Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04. Sie alle haben uns tatsächlich geantwortet.
Du willst mehr.
Focus, focus. Here you are.
Mein sicherer Tipp.
Abracadabra. You've laundered 100,000 euros.
Some people will tell you it's a grey area. It's not.
Das hier war unsere vorletzte Episode. Wir wollen nach der letzten Episode noch eine Folge veröffentlichen, in der wir eure Fragen beantworten. Also, falls ihr Fragen habt zur Recherche oder zum Podcast, dann schreibt uns an legion@rbb-online.de. Die E-Mail findet ihr wie gewohnt auch in den Shownotes.
It's time to make a difference.
Legion, House of Scam ist eine Produktion von der ARD und anderen. Ich bin Cash Robbios. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gern und empfehlt Legion euren Freundinnen. Die AutorInnen dieser Episode sind Silke Grunwald und Sören Musial. Story Editor bin ich. Unser Producer ist Sören Musial. Unsere ReporterInnen sind Silke Grunwald, Sören Musial, Sum Yat, Sai Ya Lin, Francis Mango Singh, Mark Tavatrus und ich. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner. Mit Originalmusik von Benjamin Dries. Projektleitung und Redaktion RBB Romy Sigmüller. Redaktion NDR Katharina Marenholz. Fact-Checking, Teamrecherche und Verifikation NDR und RBB. Social-Redaktion Fabian Schmiedinger. Cover RAM Studio. Herstellungsleitung Cinzia Friedländer und Marlene Wiedersich. Unsere Executive Producer sind für Andan, Cash Rauberos und Patrick Stegemann, für den RBB Jill Hesse und für den NDR Aline König. Mit besonderem Dank für ihre Unterstützung an Julia Bayer, Jennifer Johnston, Philipp Jerusch, Lais Martins, Michael Di Girolamo, Ling Li, Ivan Franceschini, Mark Bo, Philipp Auclair, Su Ling Wong, Cesare Podkul, Jason Tower, John Wojcik, Marilena Behrens und Eva Rabbe. Danke auch an alle, die mit uns gesprochen haben und all jenen, die nicht genannt werden können.